Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Warum reagiert Europa so zweigeteilt auf die Angebote Chinas? Gibt es da unterschiedliche Interessen?
Es hat immer unterschiedliche Interessen gegeben. Die großen Länder, die Industriestaaten wie Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die ja noch dazugehören, verfolgen ihre eigene Politik, was China angeht, weil es um ihre Geschäfte mit dem chinesischen Markt geht und weil es um chinesische Großinvestitionen in ihren Ländern geht. Die kleinen Länder sind so ein bisschen, man könnte sagen, hinten runtergefallen bei diesen Geschäftsbeziehungen, weil sie für China nicht so sehr interessant sind. Das heißt, das ist die eine Ebene der Spaltung in der Europäischen Union, die ist rein ökonomisch begründet. Die zweite ist die, dass in manchen Ländern der Europäischen Union, vor allem in osteuropäischen oder mitteleuropäischen, sagen wir mal so, die Vorbehalte gegen autokratische Systeme eher geringer sind. Also wenn Sie Ungarn nehmen, Orban, oder wenn Sie nach Serbien gucken, aber inzwischen leider auch nach Italien schauen, dann werden Sie sehen, dass da die Auseinandersetzung mit China, sagen wir mal, auf der Ebene der politischen Ebene und der Menschenrechtsebene doch eher zurückhaltend ist.
Sie erwähnten Serbien und Italien in einem Atemzug. Das eine ist innerhalb der EU, das andere ist außerhalb der EU. Macht das einen Unterschied auch nochmal?
Es macht eigentlich keinen so ganz großen Unterschied, denn man muss davon ausgehen, dass Serbien ja zum Pool der möglichen zukünftigen EU-Mitglieder gehört. China ist da sehr aktiv. Es gibt eine eigene Gruppe, die nennt sich 16 plus 1. Das ist also China plus 16 europäische Staaten. 12 davon sind EU-Mitgliedstaaten, alle im Osten. Der einzige, der nicht ein neuer EU-Mitgliedstaat ist, Griechenland. Griechenland hat sich der Gruppe auch angeschlossen. Das ist sozusagen eine Ebene, wo diese Länder, die für jeder für sich alleine nicht in der Lage wäre, mit China ausreichend Geschäfte zu machen, zusammenarbeiten. Das ist eine politische Einflussebene, die in Brüssel für viel Irritation sorgt und die in der Tat für Irritation sorgen sollte.
Sie sagen, sorgen sollte. Aber inwiefern sind diese Irritationen, ich würde Ängste sagen, berechtigt? Als Grund, sich gegen China zu Wehr zu setzen, wird angegeben, China ist eine Autokratie, es fehlen Menschenrechte, Umweltschutz, Arbeitsschutz. Aber ist das glaubwürdig oder nicht doch nur vorgeschoben?
Also es gibt diese Ängste, aber ich muss Ihnen dazu sagen, die hindern niemand daran, in Geschäftsbeziehungen zu treten. Das ist das Hauptproblem. Also die Frage, ob China eine ideologische oder systemische, also eine große globale politische Herausforderung ist, wird auch in diesen Ländern, in Deutschland, in Frankreich, ich nehme mal nur die beiden, frühestens seit Ende 2018 diskutiert. Bis dahin haben diese Länder China wahrgenommen, hauptsächlich als einen ökonomischen Platz, als einen Platz, wo man auch selber investieren kann, als einen Platz, wohin man gut verkaufen kann. Ich möchte nur eine Zahl nennen, das Volkswagen-Unternehmen macht ungefähr 50% seines Umsatzes in China. Das heißt, Sie können sich ausrechnen, was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, wenn allein Volkswagen 50% in China absetzt. Also da sind enge Verbindungen und ich würde auch sagen, diese Länder haben bisher eigentlich nicht so richtig große Probleme mit China gehabt. Man hat das quasi segregiert. Auf der einen Seite, gut, man hat über Wirtschaft geredet und nebenher hat man über Menschenrechte geredet und über die Frage, ob China eine politische Herausforderung ist, hat man eigentlich nicht nachgedacht. Aber China hat sich auf den Weg gemacht, auch ideologisch den Westen zu attackieren. Und das ist neu seit einiger Zeit und das wird langsam begriffen. Ob das tatsächlich zu Konsequenzen führt, kann man jetzt nicht sagen.
Konsequenzen, Stichwort, Herr Winter. Warum geht die EU nicht geschlossener und massiver dann gegen die Chinesen vor?
Naja, das Problem ist, es gibt im Moment keine wirkliche gemeinsame europäische China-Politik, weil die Positionen so unterschiedlich sind, weil unterschiedliche Erwartungen sind. Viele der osteuropäischen Länder hoffen, mit dem Seidenstraßenprojekt einen großen Investitionsschub zu bekommen, der nicht an politische Bedingungen geknüpft ist. Sie dürfen ja nicht vergessen, die Europäische Union ist ja ein edler Verein. Da gibt es Geld ja nur gegen Rechtsstaatsprinzipien, gegen Einhaltung von Minderheitenrechten, von Menschenrechten und so weiter. China hat da kein Problem mit, wie jedes autokratische oder diktatorische System. Da kommt Geld, da wird gebaut, das geht schnell, da braucht man keine langen bürokratischen Wege zu gehen, um das Geld zu bekommen.
Ja, wir hören aber immer wieder und auch in unseren Beiträgen, gerade zum Beispiel in Serbien, dass die Chinesen kommen, Summen halt zur Verfügung stellen, aber nicht so wirklich transparent und man nicht sicher ist, was das mit der Rückzahlung bedeutet, die Schulden, die da angehäuft werden. Inwieweit begibt sich so ein Land wie Serbien oder andere Staaten in die Abhängigkeit von Chinesen und was machen die dann damit mittellangfristig?
Es gibt ein ganz klares chinesisches Prinzip. China vergibt im Gegensatz zur Europäischen Union keine Entwicklungshilfe, weil China sagt, wir sind selber noch ein Entwicklungsland, was ein bisschen lächerlich ist, aber das behaupten sie. Sondern sie vergeben Kredite. Sie sagen, okay, ihr baut eine Brücke oder ihr braucht eine Eisenbahnlinie, wir bauen euch die, die kostet so und so viel. Wir strecken das Geld vor, aber wir selber bauen die auch mit chinesischen Unternehmen. Die Schulden aber, der Kredit bleibt bei dem Land. Das ist eine Schuldenfalle, in die schon etliche Länder geraten sind. Das Problem ist immer, was sind denn die Alternativen? Gibt es sozusagen auf dem Markt andere Anbieter für diese Länder? Und da muss man sagen, dass die Europäische Union doch in vielem, vor allem wenn man nach Zentralasien guckt, doch versagt, zu zögerlich ist, zu wenig Geld in die Hand nimmt.
Könnte es sein, dass durch diesen Druck, den China aufbaut, durch diese Investitionen in die verschiedenen und Expansionen nach Europa hin, dass das ein Impuls sein könnte, dass die Europäer, die EU sagt, okay, jetzt aber geschlossen und entschlossen?
In einer idealen Welt wäre das so, aber wir sind schon längst aus dieser idealen Welt raus, weil zu viele europäische Staaten schon dermaßen mit China finanziell, aber auch durch politische Verträge verknüpft sind, dass sie faktisch so eine Position nicht mehr einnehmen können. Wir reden jetzt von den 28 Ländern. Das ist halt so ein Problem, vor dem wir stehen und das sich nicht mehr rückgängig machen lässt, weil man zu lange im Grunde nicht hingeschaut hat.
Also keine Hoffnung?
Es gibt natürlich Ansätze auf sozusagen halb multilateraler Ebene in Europa, dass Deutschland, Frankreich und die Großen sich zusammentun und sagen, okay, wir setzen was dagegen, was die Chinesen machen, aber da sind erst schwache Anfänge da mit Investitionskontrollen und so weiter. Und man wird sehen, ob diese Diskussion so eine Dynamik bekommen kann, dass tatsächlich dem was entgegengesetzt wird. Was Trump macht im Moment, ist der falsche Weg, weil man wird mit den chinesischen Herausforderungen vermutlich nur multilateral fertig. Das heißt, durch eine große Einigung unter den Ländern, die, sagen wir mal, die Weltregeln etwas anders sehen als die Diktatur in Peking.
Soweit der Journalist und Buchautor Martin Winter in Wien. Mehr über die Frage, ob Europa in der Lage und willens ist, die chinesische Herausforderung anzunehmen, können Sie in seinem Buch nachlesen. Es erscheint im September im Verlag Edition Süddeutsche Zeitung. Danke für das Gespräch, Herr Winter.
Bitteschön.